hören den Springer Medizin Podcast.
Die Multiple Sklerose ist eine Immunkrankheit. Das heißt, das Immunsystem fängt an, Fehler zu machen und attackiert das Gehirn, den Sehnerven und das Rückenmark. Und je nachdem, wo das Immunsystem zur Entzündung führt, in diesen Bereichen gibt es halt unterschiedliche Symptome. Ne? Und wenn es der Sehnerv ist, gibt es halt Sehstörungen. Wenn es im Rückenmark ist, kann es Querschnittssymptome geben, Blasenstörungen und Ähnliches. Und je nachdem, welche Region betroffen ist, auch Gefühlsstörungen, Schwindel und Ähnliches.
Und deshalb wird die Multiple Sklerose, kurz MS, auch als Krankheit der 1000 Gesichter bezeichnet. Damit herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich bin Alexandra Vichari, Redakteurin bei springermedizin.de und heute sprechen wir über die letzte Aktualisierung der Leitlinie Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose. Meinen heutigen Gesprächspartner haben Sie eben schon gehört, nämlich Professor Dr. Bernhard Hemmer vom Universitätsklinikum der Technischen Universität München, kurz TUM. Dort ist er seit 2007 Direktor der Klinik für Neurologie und seit 2022 Leiter des Departments für klinische Medizin der TUM School of Medicine and Health. Er ist Spezialist auf dem Gebiet der entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems, insbesondere der Multiplen Sklerose, und einer der beiden federführenden Autoren der Living Guideline, über die wir heute sprechen. Hallo Professor Hemmer, schön, dass Sie heute hier dabei sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, mache ich sehr gerne.
Lassen Sie uns beim Thema Diagnose starten. Hier gab es einige Änderungen, zum Beispiel bei den McDonald-Kriterien. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der aktualisierten Leitlinie waren die überarbeiteten Kriterien noch nicht offiziell publiziert. Mittlerweile sind sie es und sie werden sicher auch in der nächsten Aktualisierung der Leitlinie eingearbeitet. Daher würde ich jetzt trotzdem zu den neuen McDonald-Kriterien sprechen wollen und fragen, was hat sich geändert und wie wirkt sich das auf die Praxis der MS-Diagnosestellung aus?
Ja, die McDonald-Kriterien wurden ja 2024 überarbeitet und sind jetzt 25 dann auch publiziert worden und werden jetzt in der nächsten Revision der Leitlinie dann auch ausführlich diskutiert. Da hat sich eine ganze Menge getan. Ein wichtiger Punkt ist, dass man versucht, die Kriterien für die schubförmige und die progrediente MS gleichzuhalten, dass es nicht unterschiedliche Kriterien für diese Verlaufsformen gibt. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Kernspintomographie, also Bildgebung von Gehirn und Rückenmark und Sehnerv, sind sehr stark aufgewertet worden. Also das MRT muss immer gemacht werden, um die MS-Diagnose zu stellen. Das ist Praxis in Deutschland, aber ist jetzt auch nochmal so in den Leitlinien auch fixiert worden. Man hat ein neues Areal definiert, als fünftes Areal den Sehnerven. Wir haben ja bisher 4 Areale neben der periventrikulären Lokalisation, das juxtakortikale, kortikale, infratentorielle und spinale. Und da kommt halt jetzt der Sehnerv als fünfte Region dazu. Auch das eine Riesenneuerung. Gibt außerdem noch einen Paradigmenwechsel, dass man die, in der Vergangenheit war es ja immer so, dass man gesagt hat, okay, um eine MS zu diagnostizieren, brauchen wir diese Dissemination im Raum. Das heißt, Läsionen an unterschiedlichen Stellen von Gehirn und Rückenmark plus die Zweizeitigkeit. Also es gibt dann im Verlauf neue Entzündungsherde oder wir sehen alte und neue Herde nebeneinander oder wir haben diese oligoklonalen Banden. Da wird jetzt ein Stück weit von abgewichen. Es gibt Konstellationen, wo man das nicht mehr braucht, ja, wo man also zu einem Zeitpunkt, ohne dass man diese Dissemination in der Zeit nachweisen muss, auch die Diagnose der MS stellen kann. Weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir die MS ohne das Vorhandensein klassischer MS-Symptome diagnostizieren können. Also früher war es ja so, okay, wir brauchen die Dissemination in der Zeit und im Ort und ein klassisches MS-Symptom, sonst können wir MS nicht diagnostizieren. Auch da ist man davon abgegangen, dass man in bestimmten Situationen, wo MRT, Liquorbefunde eindeutig sind, die MS-Diagnose stellen kann, zu einem Zeitpunkt, wo noch kein klassisches MS-Symptom vorliegt. Dann gibt es noch ein paar Besonderheiten. Es gibt bei der Bildgebung 2 Diagnostika oder 2 Zeichen, die neu eingeführt worden sind. Das ist einmal das zentrale Venenzeichen, bei dem man bei einer bestimmten Anzahl von Entzündungsherden nachweisen kann, dass eine Vene in der Mitte läuft, was sehr typisch ist für die MS-Läsion neben der Konfiguration. Und dann gibt es den paramagnetischen Rim, also eine Eisenablagerung im Randsaum von der Läsion, auch das sehr charakteristisch für eine MS, aber auch jetzt im Alter, muss man sagen, diagnostisch schon auch eine ziemliche Herausforderung. Aber das sind 2 Zeichen, die bei den neuen Kriterien dann auch eingefügt wurden.
Ein wichtiger Punkt ist auch das radiologisch isolierte Syndrom, also kurz RIS oder RIS. Dabei werden Anzeichen einer MS im MRT gefunden, ohne dass die Betroffenen schon Symptome zeigen. Es ist also ein Zufallsbefund. Allerdings entwickeln etwa die Hälfte der Betroffenen innerhalb von 10 Jahren tatsächlich eine MS, weswegen man es auch als präklinisches Stadium einer MS ansehen kann. Wie wird das in der Leitlinie dargestellt? Also wird es als Frühstadium mit Therapieansätzen betrachtet?
Ja, also da sind wir jetzt in einer Situation, wo wir einen Teil der Patienten, die wir bisher als radiologisch isoliertes Syndrom diagnostiziert haben, in Zukunft als Multiple Sklerose diagnostizieren. Das hatte ich ja vorhin schon ausgeführt. Unter bestimmten Bedingungen, die sind schon auch hoch, kann man eine MS diagnostizieren, ohne dass typische Symptome da sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie man diese Patienten behandelt. Und auch das wurde ja auch schon in der letzten Version der Leitlinie adressiert, dass wir glauben, dass in bestimmten Situationen auch RIS-Patienten behandelt gehören. Es gibt ja auch dazu eine Studienlage. Es gibt 2 große Studien, die gezeigt haben, dass man mit einer frühen Immuntherapie auch die Konversion vom radiologisch isolierten Syndrom zur MS auch die Wahrscheinlichkeit reduzieren kann. Wir sehen durchaus eine Indikation bei RIS-Patienten, auch zur Behandlung. Das wird auch in der Leitlinie so adressiert, dass man bei Patienten, bei denen ein nach klassischen Kriterien ein RIS vorliegt, jetzt aber eine MS diagnostiziert wird, dass man mit den Patienten auch die Immuntherapie, frühzeitige Immuntherapie besprechen sollte und auch anbieten sollte. Bei Patienten, die bisher als RIS diagnostiziert waren und die MS-Kriterien nicht erfüllen, die neuen MS-Kriterien, wären wir eher zurückhaltend, würden zuwarten und würden Verlaufskontrollen empfehlen und dann gegebenenfalls, wenn die Diagnose dann steht, adjustieren.
Werbung. Sie stehen vor einer komplexen medizinischen Frage und die Zeit läuft? Dann testen Sie jetzt das digitale Abo von Springer Medizin IMED Interdisziplinär. 14 Tage kostenlos. Damit haben Sie Antworten sofort zur Hand. Aktuelle Leitlinien, präzise Fachartikel, Webinare und CME-Kurse. Alles in einem digitalen Zugang. Jetzt kostenlos und unverbindlich testen unter springermedizin.de/podcastangebot.
Dann kommen wir zur Therapie. Hier gibt es auch einige Änderungen und Neuerungen, zum Beispiel beim Punkt Symptome. Denn den vielfältigen Symptomen einer MS wurde dadurch Beachtung geschenkt, dass die Menge der Symptome und deren Therapie grundlegend überarbeitet wurden. Da wir an dieser Stelle natürlich leider nicht auf jedes einzelne Symptom eingehen können, stellt sich die Frage, sticht hier etwas grundlegend heraus, also zum Beispiel durch besonders gute oder schlechte neue Evidenz?
Also wir haben ja grundsätzlich bei den symptomatischen Problemen die Schwierigkeit, dass es halt doch relativ wenig richtig hochwertige Therapiestudien gibt, die auch entsprechend kontrolliert sind. Das ist ein grundsätzliches Problem, weil einfach die Finanzierung dieser Studien oftmals ein Problem ist. Ja. Dennoch ist natürlich die symptomatische Therapie wahnsinnig wichtig und wir müssen uns bei der Leitlinie auf die Studien verlassen oder beziehen, die es halt gibt, auch wenn die vielleicht qualitativ nicht das Niveau erreichen, was wir bei den immunsuppressiven oder modulatorischen Therapien sehen. Was, glaube ich, in der Leitlinie jetzt nochmal deutlich herausgearbeitet wurde, ist, dass wir einfach auch ein größeres Augenmerk auf Symptome richten und offensiver auch die Patienten gezielt nach Symptomen befragen. Es gibt ja Symptome wie Fatigue und Kognition, die für die Patienten schon hoch alltagsrelevant sind und oftmals auch gar nicht so thematisiert werden. Jetzt vielleicht Fatigue noch eher als Kognition, aber dass die Ärzte ein Bewusstsein haben und gezielt auch danach fragen und möglicherweise auch dann entsprechende Tests, wenn dann sich ein Verdacht gibt, dann auch da zur Anwendung bringen, um einfach das auch zu erfassen. Das Erfassen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das andere Thema sind halt Blasenstörungen oder Erektionsstörungen oder Ähnliches, die ja auch im Alltag eine große Rolle spielen und aber auch immer noch tabuisiert sind, weil die Patienten, die Betroffenen nicht drüber sprechen, weil es nicht gezielt angesprochen wird. Und auch da versucht die Leitlinie jetzt darauf hinzuweisen, auch mit entsprechenden Dokumentationsprotokollen, gerade für Blasenstörungen, dass man diese Störung erfasst, weil das sind ja Symptome, die man auch behandeln kann. Genauso wie die Erektionsstörung, auch das ist etwas, wo man gezielt auch nachfragen muss, weil natürlich das schon auch alltagsrelevant ist und es schade ist, wenn das halt durch die Betroffenen im Gespräch halt nicht geäußert wird, weil man da durchaus Abhilfe schaffen kann. Was auch nochmal ein Thema war, weil es jetzt neu in die Leitlinie aufgenommen wurde, ist das Thema Atemprobleme, Atemstörungen, sicher etwas für sehr fortgeschrittene Patienten. Das betrifft ja nur ein kleiner Teil der Betroffenen, aber auch da, dass da zumindest auf dieses Thema mal eingegangen wird und auch Hilfestellung gegeben wird für die Ärzte, die sich mit solchen durchaus seltenen Symptomen auch konfrontiert werden.
Weil Sie das Thema Kommunikation gerade angesprochen haben, machen wir jetzt an dieser Stelle einen Sprung zum Thema patientenkonzentrierte Kommunikation. Diesem Thema wurde ein eigenes Kapitel gewidmet. Worauf sollten Ärztinnen und Ärzte hier achten? Also welche Empfehlungen gibt die Leitlinie?
Also das Thema Kommunikation war von Anfang an ein wichtiges Thema, weil es für unseren betroffenen Vertreterinnen auch sehr wichtig war. Wir haben in dieser Leitlinie bewusst auch Betroffene integriert, die auch sehr kompetent, engagiert an der Leitlinie mitarbeiten und einfach auch eine Perspektive reinbringen, die nicht immer auch so bei den Ärzten vorhanden ist. Und in der nächsten Revision geht es um Patientenkommunikation. Da haben wir gedacht, oder haben die Betroffenen gesagt, es wäre ihnen sehr wichtig, dass es ein Kapitel gibt. Ich finde es auch extrem wichtig, um einfach auch den behandelnden Ärzten Hilfestellung geben, wie man richtig kommuniziert. Und da ist der erste Punkt wichtig, dass Kommunikation auch etwas ist, was man lernen kann. Da gibt es gute Angebote, auch von den Landesärztekammern zur Kommunikation, auf die wir auch in der Leitlinie hinweisen, die es auch helfen, besser zu kommunizieren. Der zweite Punkt ist, dass wir eine Kommunikation empfehlen auf Augenhöhe, partizipative Entscheidungen und eine volle Transparenz auch von den Vorgängen hinsichtlich der Diagnosestellung, aber Therapie für den Betroffenen. Das heißt, dass die Betroffenen frühzeitig auch darüber informiert werden, dass man über MS als Diagnose nachdenkt, dass man frühzeitig auch kommuniziert, warum man bestimmte Diagnostik durchführt und die Betroffenen da mitnimmt, dass man die Betroffenen informiert, Wissen auch vermittelt, auch die Emotionen wahrnimmt und dann gemeinsam auch die weitere Strategie plant und durchaus auch den Betroffenen die Vorteile von bestimmten Therapieentscheidungen, aber auch die Nachteile sehr transparent kommuniziert und den Patienten halt in diesen Entscheidungsprozessen mit einbezieht. Und ein Stichwort, was da auch in der Leitlinie drin ist, was ich auch sehr wichtig finde, ist dieses Shared Decision Making. Wir haben ja traditionell, kommen wir ja aus einer Welt, wo der Arzt die Entscheidung getroffen hat und der Patient hat oder der Betroffene hat es dann übernommen. Und da möchten wir ein Stück weit weg, weil das natürlich, wenn der Patient oder der Betroffene informiert ist, er natürlich auch selbstbestimmt diese Entscheidung mittragen darf. Und das ist im Grunde genommen auch sehr wichtig, weil die Adhärenz damit steigt und die Betroffenen halt einfach auch bei der Stange bleiben und die Dinge, die wichtig sind, auch weiterführen. Ja, ist im Übrigen, glaube ich, auch für den Umgang mit der Diagnose, für die Lebensqualität und so dann wieder für das Zurückkommen in den normalen Alltag ist, glaube ich, extrem hilfreich, wenn die Betroffenen halt einfach vollumfänglich informiert sind und auch diese Entscheidung 100% gemeinsam mit den Ärzten treffen.
Dann bleiben wir bei den Patienten und Patientinnen. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit dem Lebensstilmanagement. Wie stark beeinflussen sogenannte Lebensstilfaktoren eine Multiple Sklerose? Also in welchem Maße können Betroffene ihre Erkrankung wirklich beeinflussen und welche Maßnahmen sind hier besonders erwähnenswert?
Also in den letzten 20, 30 Jahren stand ja die Therapie des Immunsystems. Also wir greifen ins Immunsystem ein, so ganz, ganz, ganz oben, was Therapie angeht. Also da wird Immunsuppression, Immunmodulation geredet, hoch und runter. Und man hatte das Gefühl, das ist das einzig Wichtige bei dieser Erkrankung. Und das hat sich inzwischen schon ein Stück weit geändert, weil wir wissen, dass man jenseits von einer medikamentösen Therapie ganz, ganz, ganz viel machen kann. Und insbesondere, wenn es darum geht, den langfristigen Verlauf zu beeinflussen. Ja. Und da weiß man inzwischen, gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die sich positiv oder negativ auswirken. Man weiß beispielsweise, Übergewicht ist ein Treiber der Progression. Rauchen ist ein Treiber der Progression. Komorbiditäten, also Bluthochdruck, Diabetes und andere Erkrankungen, die potenziell das Gehirn schädigen können, sind Treiber der Progression. Und da richtet sich jetzt halt auch der Fokus darauf, dass man frühzeitig mit den Betroffenen redet, also Normalgewicht anstellen, die ganzen Komorbiditäten anstellen, das Rauchen einstellen. Und dann weiß man, gibt es halt weitere Faktoren, die für einen guten Langzeitoutcome positiv sind. Das ist körperliche Aktivität, ganz wichtig, halte ich für extrem wichtig. Wenn Sie sich anschauen, sage ich mal, mein Patient, es macht halt einen Riesenunterschied, was das Outcome angeht, wenn man Marathon läuft oder wenn sich die Mobilität zwischen dem Kühlschrank und der Couch abspielt. Und das sieht man auch. Also die Leute, viele Betroffene sehen das inzwischen auch als Chance, dann vielleicht den Sport, den sie bisher nur mäßig gemacht haben, zu intensivieren. Und manche finden dann wirklich auch zum Sport. Und das hat prognostisch einen wahnsinnig hohen Impact, weil einerseits baut man natürlich Reserven auf, die langfristig sich dann auch auszahlen. Man mindert die Komorbiditäten und es gibt auch durchaus Hinweise darauf, dass sich körperliche Aktivität auf das Immunsystem positiv auswirkt. Und das andere, was wichtig ist, was auch lange Jahre ein bisschen vernachlässigt wurde, ist das kognitive Training. Wir wissen, dass Bildungsstand und Training des Gehirns auch einen positiven Outcome auf die Langzeitprognose haben. Das kann man sich auch gut vorstellen. Ein trainiertes Gehirn ist natürlich wesentlich resilienter gegen Schäden als ein untrainiertes Gehirn. Und insofern ermuntere ich die Betroffenen auch immer, sich geistig aktiv zu halten, nicht den Beruf zu ändern, so wenn sie sich im Beruf wohlfühlen, nicht jetzt irgendwie über Rente nachzudenken, sondern aktiv weiter am Leben teilzunehmen, zu interagieren, ihre sozialen Beziehungen auszubauen und da einfach auch eine Situation zu schaffen, wo das Gehirn zwar nicht überfordert wird, aber immer wieder auch gefordert wird. Das ist für die Langzeitprognose, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Dann kommen wir wieder zurück zur Therapie, und zwar zur Therapie eines Schubs. Hat sich hier etwas bei den Empfehlungen geändert?
Also wir behandeln die Schübe ja insbesondere die, die natürlich alltagsrelevant sind, traditionell mit hohen Dosen von Glukokortikoiden, in der Regel Methylprednisolon, IV über 3 oder 5 Tage und dann mit Ausschleichschema. Seit einigen Jahren kann man das Methylprednisolon auch oral geben. Das spricht eigentlich nichts dagegen. Das wird auch an der Leitlinie als gleichwertig angesehen. Und dann haben wir noch die Eskalationsstrategie. Wenn das die Patienten nicht auf Cortison ansprechen, dann gibt es ja die Möglichkeit der Plasmapherese oder Immunadsorption. Und was vielleicht hier auch sich so in den letzten 1-2 Jahren entwickelt hat, ist, dass die Schwelle zur Plasmapherese und Immunabsorption niedriger wird, dass wir jetzt nicht mehr wiederholt mit Cortison behandeln, sondern wenn wir sehen, mit der ersten Schubtherapie mit Cortison kommen wir nicht hin, dann, und man hat einen schweren Schub, dann geht man doch relativ schnell zur Plasmapherese oder zur Immunabsorption über. Das ist vielleicht das, was hier neu ist.
Und was gilt es denn beim Einsatz von Immuntherapeutika beziehungsweise beim Start einer krankheitsmodifizierenden Therapie zu beachten? Also gern auch speziell bei KIS und RIS, also den klinisch und radiologisch isolierten Syndromen.
Also grundsätzlich ist es so, dass wir die Immuntherapie empfehlen, und zwar bei allen Patienten, die neu diagnostiziert werden. Das ist eigentlich normal, das ist der Standard, dass wir es empfehlen. Und dass wir dann in Abhängigkeit von dem vermeintlichen weiteren Verlauf die Stärke der Immuntherapie wählen oder mit den Patienten besprechen und anbieten. Es gibt Patienten mit vermeintlich milden Verläufen, erreichen vielleicht Substanzen auch aus der Kategorie 1. Aber gerade wenn es Hinweise gibt, dass jemand einen höher aktiven Verlauf hat, also beispielsweise schon von Anfang an motorische Defizite oder eine hohe Läsionslast, dann tendiert man eher dazu, frühzeitig auch mit den wirksameren Medikamenten zu starten. Was in jedem Fall wichtig ist, ist, bevor man mit einer Immuntherapie anfängt, mit dem Patienten die Impfsituation zu besprechen, weil natürlich gerade die hochaktiven Immuntherapeutika ein erhöhtes Risiko von Infektionen mit sich bringen. Insofern ist es immer gut, wenn die Patienten vorher einen Impfschutz haben, und wenn die Zeit das ermöglicht, ist nicht immer so, dann empfehlen wir eigentlich auch die wichtigen Impfungen aufzufrischen, sodass die Patienten einen Impfschutz haben. Ja. Gerade für die B-Zell-depletierenden Substanzen ist das ganz, ganz wichtig. Was das radiologisch isolierte Syndrom angeht, ist es so, dass wir in der Leitlinie auch empfehlen, Patienten, die einen Riss haben, die also keine MS-spezifischen Symptome aufweisen, aber nach den neuen McDonald-Kriterien die Diagnosekriterien für eine MS erfüllen, auch denen eine Therapie anzubieten. Das ist auch jeweils dann individuell, was man da anbietet. Gibt sicher auch unterschiedliche Strategien. Wir wissen auch durch eine Umfrage, die gerade zur Publikation eingereicht ist, dass das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird im deutschsprachigen Raum, also von nicht behandeln bis hin zu hochaktiv behandeln. Da sind sicher auch noch weitere Studien notwendig, aber die Leitlinienkommission ist eigentlich klar der Meinung, dass mit diesen Patienten oder Betroffenen eine Therapie angeboten werden sollte. Das gilt im Übrigen auch fürs KIS. Auch da in gewissen Konstellationen oder in den meisten Konstellationen macht es Sinn, da auch eine Immuntherapie zu besprechen und zu beginnen. Vielleicht noch ein Punkt, der wichtig ist, was zunehmend schon auch ein Thema wird, ist das Beenden von Immuntherapien. Wir haben da, als wir mit der Leitlinie begonnen haben, dieses Thema schon früher auf die Tagesordnung genommen. Da haben wir relativ viel Prügel für bezogen, dass man überhaupt wagt, über ein Beenden einer immunmodulatorischen oder immunsuppressiven Therapie nachzudenken. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, weil es halt auch eine Studienlage gibt. Und wir wissen, dass die Effekte der Immuntherapien mit altersabhängig immer geringer werden. Und insofern gibt es durchaus, zumindest beim Teil der Substanzen, Szenarien, wo man dann ab einem gewissen Alter, insbesondere altersabhängig, also wenn man über jetzt 55, 60 redet, wo die Effekte der Immuntherapien überschaubar sind, wo es Szenarien gibt, wo man auch und das ist in der Leitlinie auch so verankert, Szenarien aufweist, wie man von solchen Immuntherapien dann auch wegkommt, insbesondere auch, wenn dann natürlich Komplikationen auftreten. Wir wissen ja, dass Infektionen sehr altersabhängig sind. Je älter man wird, je höher ist die Infektionsrate. Und wenn man in das Immunsystem eingreift, dann hat man natürlich höhere Komplikationsraten, je schwächer das Immunsystem ist beim älteren Patienten. Und da gibt es irgendwann der Punkt, wo wir möglicherweise mehr Schaden als Gutes anrichten. Und da versucht die Leitlinie auch nochmal gezielt drauf einzugehen. Wie wolltest du es vorstellen?
Einige Begriffe sind schon gefallen. Ich möchte trotzdem nochmal gezielt fragen, wie werden neuere Wirkstoffe, von denen in den letzten Jahren ja einige hinzugekommen sind, zum Beispiel Ozanimod und Ublituximab, in der Leitlinie abgebildet und bewertet?
Ja, grundsätzlich ist es so, wir haben in den letzten Jahren weitere Substanzen bekommen, die aber jetzt alle eher so Substanzen waren, die ähnlich sind zu Substanzen, die bereits zugelassen sind. Also jetzt mit kleinen Nuancen, ne? Das sind die S1P-Modulatoren. Sie haben jetzt das Ozanimod angesprochen oder das Ublituximab ist ein Antikörper, der sich gegen CD20 richtet. Das ist auf B-Lymphozyten exprimiert und die orientieren sich sehr stark an Substanzen, die bereits zugelassen sind und unterscheiden sich eigentlich nur in kleineren Bereichen. Zum Beispiel Ublituximab kann relativ schnell verabreicht werden. Was die Wirksamkeit angeht, sind die alle sehr vergleichbar mit den Substanzen, die bereits zugelassen sind. Und entsprechend werden sie auch eingruppiert. Also sie haben jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten. Wenn sie jemand mit einem CD20-Antikörper behandeln wollen, dann haben sie jetzt mehrere Möglichkeiten, wie sie das tun können. Und auch das, was man mit dem Patienten besprechen muss, will er das IV bekommen oder eher subkutan. Und genauso kann man bei den S1P-Modulatoren mit den Patienten besprechen, welche Substanz dann vielleicht von der Einnahmefrequenz etc. die optimale ist. Aber grundsätzlich, was die Wirksamkeit angeht und die Nebenwirkungen, unterscheiden sich die in der jeweiligen Substanzgruppe kaum. Sind aber alle drin in der Leitlinie.
Und wie sieht es mit Zelltherapien aus, also sprich Stammzell- und KT-Zelltherapien?
Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren ja zu der hämatopoetischen Stammzelltherapie zunehmend auch größere Fallserien gesehen. Auch gibt ja durchaus auch kontrollierte kleinere Studien, in denen die Wirksamkeit nachgewiesen wurde, die, so wie es im Moment aussieht, sicher auf dem Niveau der hochaktiven Substanzen liegt, was die hämatopoetische Stammzelltherapie angeht. Die Leitlinie sieht das schon als Option, wobei die Leitlinie auch sagt, es fehlen eigentlich noch größere Studien und Langzeitstudien, um zu sehen, ist das denn am Schluss vielleicht sogar besser als die besten Medikamente, die wir im Moment haben. Und wir haben natürlich ein grundsätzliches Thema, dass die Finanzierung in der Regel nicht von den Krankenkassen abgedeckt wird. Das heißt, das ist etwas, wo wir darauf hinweisen. Es gibt in Einzelfällen auch Patienten, die für so eine Therapie in Frage kommen. In der Regel sind das Patienten, die mit anderen Therapeutika nicht ausreichend behandelbar sind. Und man muss halt die Kostenfrage klären. Also so viel zur hämatopoetischen Stammzelltransplantation sollte natürlich durchgeführt werden von Zentren, wo Neurologie und die Hämato-Onkologie eng zusammenarbeiten, wo in der Hämato-Onkologie eine große Erfahrung zur autologen Stammzelltherapie vorhanden ist. KT-Zellen, interessanter Ansatz. Gibt es im Moment auch klinische Studien dazu. Die auch erste Fallserien sind jetzt im letzten Jahr publiziert worden. Ist super interessant, weil diese KT-Zellen sich ja auch gegen B-Zellen richten und der große Unterschied zu den antikörperbasierten Therapien ist, dass diese KT-Zellen halt ins Gewebe hineingehen, da wo die Antikörper möglicherweise nicht tief genug reinkommen und im Gewebe selber, insbesondere im Gehirn, die B-Zellen zerstören können. Das ist so der, sagen wir mal, der Mechanismus, wo man sagt, das könnte wirklich mehr bringen als ein Antikörper. Man muss dazu aber sagen, dass das wirklich in einer sehr frühen Phase ist. Diese Therapien durchaus auch Komplikationen mit sich bringen. Das ist nicht ganz ohne. Und da ist die Empfehlung eigentlich, dass das nur im Rahmen von klinischen Studien gemacht wird und ansonsten jetzt nicht außerhalb von klinischen Programmen durchgeführt wird, damit man einfach auch Ende des Tages Daten generiert, aus denen wir schließen können, wie wirksam sind die und vor allem, wie sicher sind die.
Noch eine Frage zu den Monitoring-Intervallen. Hat sich hier etwas geändert?
Ja, also grundsätzlich ist es so, da hat sich jetzt nichts ganz akut geändert, aber es ist trotzdem wichtig, vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, funktioniert auch in der Praxis nicht immer top. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir empfehlen, zum Zeitpunkt der Diagnosestellung ein MRT des Kopfes und des Rückenmarkes durchzuführen, um im Endeffekt auch festzustellen, wie viele Entzündungsläsionen gibt es, so einen Ist-Zustand zu generieren, der uns für die Prognoseabschätzung halt dienen kann. Und dann ist es so, dass wenn wir eine Immuntherapie beginnen, dass wir nach 6 Monaten die Durchführung eines kranialen MRTs empfehlen, um einfach dann, wenn die Medikamente brauchen, eine gewisse Zeit, bis sie wirken, zu sehen, okay, wenn ich ein komplett wirksames Medikament habe, wie viel Entzündungsherde an welcher Stelle hat der Patient? Und das ist dann praktisch meine sogenannte Baseline. Und von da ab kontrolliere ich nach weiteren 6 und dann nach jeweils 12 Monaten das MRT. Durchaus überlegenswert, auch von Zeit zu Zeit das spinale MRT zu wiederholen, um die Läsionen im Rückenmark zu kontrollieren. Aber das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand und auch nicht so sensitiv wie der Kopf, sodass wir primär auf den Kopf fokussieren. Und dieses MRT wird dann dazu genutzt, gegebenenfalls Immuntherapien zu adjustieren. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass der Patient nach vollem Wirkeintritt neue Entzündungsherde entwickelt, dann muss ich drüber nachdenken, ob ich diesen Patienten nicht auf eine andere Substanz umsetze. Und dazu, neben dem MRT, gehört natürlich immer auch die klinische Untersuchung und die Anamnese des Patienten zu den jeweiligen Vorstellungsterminen.
Abschließend nun noch die Frage nach der nächsten Aktualisierung. Die aktuelle Fassung war ja bis November 2025 gültig. Wann kommt die nächste Aktualisierung?
Also die nächste Aktualisierung ist fertig, die ist auch abgestimmt und die wird im März oder im April erscheinen, 2026. Also die ist fertig, die Abstimmungen sind gelaufen und ja, vieles von dem, was Sie gerade gehört haben, ist da drin.
Also zeitnah, super. Damit wären wir dann fast am Ende. Deshalb die letzte Frage an Sie. Gibt es etwas, das Sie noch ansprechen möchten, was wir bisher noch nicht thematisiert haben?
Ja, ich fände es gut, noch ein Wort darüber zu sagen, wie geht's weiter? Was sind die großen nächsten Herausforderungen?
Gerne.
Genau, es hat sich ja jetzt wahnsinnig viel getan in der MS-Behandlung, aber wir haben natürlich auch noch eine offene Flanke, das ist die progrediente MS. Also wenn die Schübe weg sind und die Krankheit sich dann peu à peu unabhängig von Schüben verschlechtert. Auch das ist was, was wahrscheinlich früher auftritt, als wir das bisher so richtig wahrnehmen. Gibt es auch einen Fachbegriff dafür, das PIRA, Progression Independent of Relapse Activity. Und wir haben im Moment da keine wirklich gute Therapieoption. Ne? Insbesondere wenn Patienten keine Entzündung mehr haben und klinisch schlechter werden, fehlen eigentlich therapeutische Strategien, um das aufzuhalten oder auch zu verhindern. Und da, das ist die ganz große Herausforderung für die nächsten Jahre, Therapien zu etablieren, die die Progression beeinflussen. Das ist die große Herausforderung.
Es bleibt also spannend. Ja, und damit sind wir am Ende der Episode. Vielen Dank, Professor Hemmer, für die Ausführungen.
Ja, hat Spaß gemacht.
Und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Weitere Infos zum Thema finden Sie wie immer in den Shownotes und auf springermedizin.de. Tschüss und bis bald.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.